Ja, ich denke, das macht froh, wenn wir solche Lieder singen dürfen. Und es macht froh, wenn wir an so einem wunderschönen Ostermorgen an, ja, ich sag jetzt mal, das zentrale Thema der Christenheit denken dürfen, uns damit befassen dürfen. Ich hatte gestern zufällig mal im Fernsehen eine sehr interessante, sag ich jetzt mal, Reportage gesehen, auch wie das so, wie die Sitten so in anderen Ländern sind. Und ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Bettina, weil ich glaube in Rumänien war das, ne? Wo man, oder was in Russland, auf jeden Fall, wo man an so einem, also auf jeden Fall in Richtung Osten, wo man an so einem wunderschönen Ostersonntagmorgen sich schon zum Frühstück trifft, allerdings viel, viel früher als wir heute Morgen, nämlich noch bevor die Sonne aufgeht. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, also kurz vorher, geht man raus und man beobachtet, wie die Sonne aufgeht. Und so manch einer behauptet, diese ersten Sonnenstrahlen an diesem Ostersonntag, die wären anders als an einem anderen Morgen. Sie wären etwas ganz Besonderes. Ich denke, sie sind zumindest etwas Besonderes, wenn wir sie in Verbindung bringen dürfen mit der Auferstehung unseres Herrn. Und genau, Jutta, wenn du die Präsentation anmachen könntest. Denn ich denke, diese Sonnenstrahlen, vielleicht wie an dem heutigen Morgen, sie beleuchten eine, sag ich mal, eine Szene, ein Bild, das prägend ist. Das Grab ist leer. Auf der anderen Seite macht mich diese Osterzeit und auch das, was wir so vielleicht in den letzten Tagen in der Zeitung gelesen haben oder vielleicht auch im Fernsehen gesehen haben, oft sehr traurig. Denn regelmäßig zur Osterzeit, da widmen sich Zeitungen und Fernsehprogramme der Person unseres Herrn. Und genauso regelmäßig versucht man immer wieder vorzustellen und zu beweisen, dass die Auferstehung unseres Herrn ein Märchen ist. Da werden Leute auf der Straße befragt, da werden Theologieprofessoren befragt und alle sind sich einig, Jesus, das ist schön und nett, aber er ist eigentlich wie der andere Mensch in seinem Grab verwest. Ich denke, das ist die Meinung vieler Menschen um uns herum, die zwar noch so einen christlichen Touch haben, die in Anführungsstrichen christlich leben, aber mehr ist es nicht. Und wir haben, wenn ihr euch erinnert, für die, die hier waren am Freitag, aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Kapitel 15, davon gehört, wo es genauso eine Gruppierung schon damals in Korinth gab, die diese Meinung vertreten haben. Und wir haben am Freitag gehört, dass Paulus feststellen muss, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Wenn das alles gewesen sein soll, was bis Karfreitag passiert ist, dann wären wir die Elendesten aller Menschen. Aber ich bin so froh, dass wir an einem solchen Morgen die Botschaft verkünden dürfen, die auch der Paulus in dem Brief an die Korinther dann weiter ausgeführt hat. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das sind große Worte. Wir haben das vorhin, die Gesa hat diesen Gruß so in die Menge hineingeworfen. Und ich hoffe und ich wünsche mir sehr, dass wir das von ganzem Herzen wiedergegeben haben. Denn ich denke, das Bekenntnis alleine, das reicht nicht, das verändert unser Leben nicht. Diese Theorie, das intellektuelle Begreifen dieses Glaubensgrundsatzes alleine, das reicht nicht. Aber leider ist es, und das muss ich auch in meinem Leben sagen, häufig so, dass wir uns auf dieses Bekenntnis alleine verlassen, dass uns das genug ist. Aber ich denke, von Ostern, von der Auferstehung, von dem, an was wir heute denken, da steckt noch mehr drin, viel, viel mehr, was wir von Ostern mitnehmen können. Denn wenn das nicht mehr wäre, was würde uns unterscheiden von den anderen Menschen, die nicht an seine Auferstehung glauben, die sagen, das war eine Erfindung der Jünger. Was nützt es, wenn wir zwar daran glauben, aber wenn wir nicht danach leben, dann tun wir so, als wäre der Herr Jesus immer noch im Grab. Ich denke, den Auferstandenen, unseren lebendigen Herrn in unserem Alltag zu erleben, ihn mit hineinzunehmen in unser Leben, das ist etwas anderes, als ihn nur zu bekennen. Ich denke, das ist das, worum es heute Morgen gehen soll, so wie das da oben steht. Den Auferstandenen erfahren, diese Osterbotschaft mit hineinzunehmen in unseren Alltag. Ich möchte uns noch einmal kurz mit hineinnehmen in das, was vor fast 2000 Jahren geschah. Ich wusste es, dass das nicht tut. Genau, Jutta, Dankeschön. Genau, lass uns noch mal kurz zurückschauen an das, das wir uns am letzten Freitag erinnert haben. Wie war das damals, wenn jemand gekreuzigt wurde? Ich denke, für uns, die wir heutzutage in, ich sag mal, einer modernen Demokratie leben, wo auch Verurteilte sehr viel Rechte haben, wo man einen sogenannten humanen Strafvollzug hat, da ist all das Entsetzen und all das Grausame und Schlimme, was sich um eine Kreuzigung rankt, vielleicht so ein Stück weit entfernt von uns. Ich meine, der ein oder andere kennt das vielleicht von entsprechend, ich sag einfach mal, brutalen Film, aber es ist trotzdem immer irgendwo anders. Es ist nie irgendwo bei uns in der Nähe. Ich denke, die Menschen damals, die hatten einen ganz anderen Blick dafür. Für sie war die Kreuzigung etwas Schlimmes. Wie war das, wenn jemand gekreuzigt wurde? Wir sehen das hier auf dem Bild. Es begann in der Regel mit einem Urteilsspruch. Ibis ad crocem. Für die, die Latein hatten, die können es vielleicht übersetzen. Ich habe es nachgelesen. Das heißt ganz einfach, du gehst ans Kreuz. Und damit war der Urteilsspruch gesprochen. Keine Worte waren zur damaligen Zeit so gefürchtet wie diese drei. Ibis ad crocem. Denn die Kreuzigung, das wissen wir, war damals die grausamste Hinrichtung, die es gab. Heutzutage in einer Demokratie dürfen keine öffentlichen Strafen vollstreckt werden, weil man einfach sagt, es dient nicht dazu, die Volksmenge zu belustigen. Es soll kein Schauspiel sein. Aber zur damaligen Zeit war das anders. Gerade das wurde mit einer öffentlichen Hinrichtung beabsichtigt. Der Verurteilte sollte öffentlich entwürdigt werden. Er wurde gefoltert. Die Folterknechte, die spielten mit ihm. Sie trieben ihre Späße. Wir kennen diese Berichte aus der Bibel. Anschließend wurde er ausgepeitscht mit einer Peitsche, die so konstruiert war, dass an den Enden spitze Knochen oder Steinchen waren. Und der Rücken des Verurteilten war blutig, durchflügtes Fleisch. Und auf diesen blutigen Rücken wurde dieser Querbalken gelegt, den der Verurteilte zum Hinrichtungsplatz tragen musste. In der Regel nahm man nicht den direkten Weg, sondern man machte einen Umweg. Zum einen, weil man den Verurteilten länger quälen wollte, zum anderen aber, weil man auch die Möglichkeit geben wollte, falls doch jemand noch da war, der eine Entschuldigung für den Verurteilten hatte, dass man nochmal die Möglichkeit hatte, den Verurteilten zu entlasten. Die Kreuzigung erfolgte immer außerhalb der Stadt. Damit wollte man zum Ausdruck bringen, der, den wir da verurteilt haben, mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Er gehört nicht mehr zu uns, nicht mehr zu unserer Gemeinschaft. Und an dem Ort, wo die Hinrichtung stattfand, stand ein senkrechter Balken. Man nagelte seine Hände auf diesen Querbalken. Er wurde mit einem Seil nach oben gezogen. In der Regel gab es dort noch einen Sitzflock auf Gesäßhöhe, der aber eigentlich zu klein war, um das Körpergewicht aufzunehmen, mit dem Ziel, den Tod möglichst lange hinauszuzögern. Zum Schluss wurden die Füße auf den senkrechten Balken genagelt. Und je nachdem, wie viel Kraft jemand hatte, dauerte dieser Todeskampf bis zu mehreren Tagen. Man konnte sich nicht winden vor Schmerzen, man konnte sich nicht kratzen. Es kamen Fliegen, die vielleicht Eier in die Wunde legten. Mit der Zeit verrenkte man sich die Glieder. Der Körper war starr von Schmerzen, die Wunden entzündet. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hing dieser Verurteilte vor einer gaffenden Menge und vor Freunden und Angehörigen, die sich das, was dort geschah, mit ansahen. Und so hingen sie in der Sonne und in der Nacht war es bitterkalt. Viele wurden wahnsinnig, bevor sie starben vor Schmerzen. Und wenn keiner da war, der die so Verurteilten bewachte, dann kam es auch vor, dass wilde Tiere kamen und Stücke aus ihm herausrissen. Die Füße berührten nicht die Erde, denn das war zu schade für den Verurteilten. Wir haben am Freitag gehört, dass dieses Wort vom Kreuz, dieses Thema Kreuzigung damals kein Thema für vornehme Leute war. Der Kreuzestod war eine Schmach. Das Wort vom Kreuz war etwas Unanständiges. Vor allen Dingen, wenn man es in Verbindung mit Gott brachte, dann war es eine Torheit. So schreibt es Paulus an die Korinther. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und weiter heißt es, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Merken wir, dass bei Gott ganz andere Maßstäbe gelten als bei uns. Gott verliert nicht aus dem Auge, was wir Menschen gerne verdrängen. Wir erinnern uns, die Erde war wegen der Sünde der ersten Menschen verflucht und totgeweiht. Jeder musste sterben. Bei Gott ist vieles anders. Der König, der Könige, der Messias, der Erlöser, der wird in einem Stall geboren, statt in einem Palast. Der Schöpfer stirbt schmachvoll und schmerzhaft, statt einen heldenhaften Tod. In unserem Kopf haben wir andere Wertvorstellungen. Und darum kommt uns dieser Weg unseres Herrn so schmachvoll vor, eigentlich verrückt. Genauso wie es damals in den Augen der Menschen ja eine Dummheit war, einen Gekreuzigten zu verehren. Das war ein Skandal. Ein Skandal, weil die Christen damals, genauso wie auch wir heute, diesen gekreuzigten Zimmermann aus Nazareth, dem Kaiser und den edlen Göttern der damaligen Zeit, weil wir ihn vorziehen, weil er uns wichtiger ist. Aber genau das ist das, was Gott in seinem Wort sagt. Er sagt, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Es gefiel Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die, die daran glauben. Wir wollen ein kurzes Musikstück hören, um ja noch einmal zurückzublicken, bevor wir in dem zweiten Teil der Predigt nach vorne schauen. Wäre es bei Karfreitag geblieben, dann hätten alle Spötter und alle Kritiker recht gehabt. Aber ich finde das so schön und mich bewegt das immer wieder, die Gesa hat es ja vorhin gesagt, wenn man sich mit dem Thema Tod auseinandersetzt, dann muss man sich schon fragen, und ich denke, das frage ich jeden von uns hier, wo wird man sein, wenn es einmal zu Ende ist? Ich bin froh, dass jeder diese Entscheidung für sich selber treffen muss in seinem Herzen. Und ich bin umso mehr froh, dass wir an einem solchen Morgen diese wunderbare, frohe Botschaft verkünden dürfen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So war es oder so ist es Brauch in den Herrenhuter Brüdergemeinden. Sie verkündeten diese frohe Botschaft. Und ich denke, diese frohe Botschaft, die dürfen wir hinausrufen in diese Welt. Was geschah an jenem Ostermorgen, wenn du eins weitermachen könntest, Jutta? Eine beeindruckende Begebenheit, die wir in der Bibel finden von diesem Ostermorgen, handelt von Maria aus Magdala. Deswegen fand ich das so schön, als Gesa diese Idee hatte, diese Steine mitzunehmen auf unseren Spaziergang. Auch so eine Maria, die ging an dieses Grab und sie weinte. Alle ihre Lebenshoffnung war begraben. Selbst Engel konnten sie nicht aus ihrer Trauer herausreißen. Und da dreht sie sich um, als sie dort an diesem Grab ist, und da steht ein Mann hinter ihr, den sie für den Gärtner hält. Doch es ist nicht der Gärtner. Es ist der Auferstandene selber, der ihr begegnet. Merken wir, dass wir uns eigentlich in dieser Geschichte selber wiederfinden. Kennen wir solche Stunden, wo man vielleicht an einem Grab steht und weinen muss? Weil jemand fortgerissen ist? Weil jemand aus der Familie genommen ist? Weil vielleicht eine Witwe alleine steht und kein Trost sie erreichen kann? Man überdenkt sein Leben und sieht auf einmal, vielleicht wo man einen falschen Weg eingeschlagen hat, wo man Gottes Signale nicht gesehen hat. Nichts kann einen trösten über die Fehler, die man gemacht hat. Und da tritt der Auferstandene, da tritt unser Herr hinter uns, hinter mich. Und er bewegt mich zum Umschauen. Und wenn man sich umdreht, sieht man auf einmal einen vollkommen anderen Horizont. Wir sehen Licht in unserer Ausweglosigkeit. Und ich denke, seit Ostern, seit diesem wunderbaren Ereignis, dürfen wir vertrauen. Unsere Ausweglosigkeit, das ist seine Stunde, in der er Seelsorge an uns tun kann. Das sieht sehr unterschiedlich aus. Manchmal ist es vielleicht ein Bibelwort, manchmal eine Geschichte aus der Bibel, die auf Jesus aufmerksam macht. Manchmal berührt er uns auch selber. Wir spüren seine Nähe im Gebet, seine Liebe, die uns wie ein warmer Mantel umgibt. Ein anderer erfährt den Auferstandenen durch einen Freund, der unverhofft vor der Tür steht und einfach Zeit hat zuzuhören, der dabei ist, der eine Wegstrecke mitgeht, wie unser Herr mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Einer erlebt den Auferstandenen in einem Lied. Ihm wird das Herz warm und er erkennt Jesus, der sich seinem Elend zuwendet. Mir ging es auf jeden Fall so, als ich über diese Frau nachdachte, dass ich von Maria lernen möchte. Wenn ich Schritte hinter mir höre, dass ich mich umdrehe, wie sie es tat. Vielleicht ist es ja nur der Gärtner. Vielleicht ist es nur ein Freund, der hinter mir steht. Aber es könnte auch der Herr sein, der mich grüßt und der mich daran erinnert, dass seine Auferstehung in meinem Leben Wirklichkeit werden will. Egal, in welcher Situation ich auch stehe. Ich denke, der einschlagendste, der kräftigste Beweis, dass Jesus auferstanden hat, ist nicht das leere Grab. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, ein leeres Grab vorzutäuschen. Die Wirklichkeit der Auferstehung unseres Herrn, ich denke, sie wurde von all denen bewiesen, die ihm begegnet sind und deren Leben sich durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus radikal geändert hat. Aus ängstlichen Fischern wurden Prediger des Evangeliums, die sich sogar vor dem Märtyrertod nicht scheuten. Die Auferstehung des Herrn Jesus ist nicht nur ein Bekenntnis eines christlichen Glaubens, sondern ich denke, es ist viel mehr. Die Auferstehung, das ist etwas, das in unser Leben hineinwirken will, was unser Leben verändern will. Und diese Tatsache, die hat Konsequenzen für unser Leben und ich denke, wunderbare Konsequenzen. Zum einen ist die Schuld beglichen. Durch die Auferstehung unseres Herrn ist unsere Schuldenlast bezahlt. Die Bibel beschreibt uns das an vielen Stellen. Es geht nicht mehr darum, sich anzustrengen. Es geht nicht mehr darum, selber für seine Schuld, für sein Versagen gerade zu stehen. Es geht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden, irgendwelche Gebote einzuhalten. Unser Herr hat die Schuld bezahlt. Dafür ist er am Kreuz gestorben und auferstanden. Er hat sie besiegt. Das ist eine befreiende Botschaft. Ich denke, das dürfen wir mit hineinnehmen in unser Leben. Er hat unsere Rettung vollbracht. Er hat den Schuldstein genommen und vernichtet. Eine wunderbare Botschaft. Das Zweite ist, er hat nicht nur unsere Schuld beglichen, sondern er hat den Tod besiegt. Moderne Wissenschaft treibt heute verrückte Blüten. Da gibt es eine Wissenschaft, die nennt sich Kryogenik. Da friert man Leichen ein, kostet $120.000 und bei minus 200 Grad. Und man hat die Hoffnung, dass möglicherweise irgendwann jemand etwas erfindet, dass man dann Alterung und Tod, ja ich sag jetzt mal, überwinden kann. Bis heute ist es nicht gelungen. Und ich denke, es ist auch gar nicht notwendig, denn wir kennen den, der den Tod überwunden hat, unseren Herrn. Er hat den Tod vernichtet, so heißt es in seinem Wort. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? So schreibt es Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 und er zitiert die Worte aus dem Alten Testament. Der Tod kann uns nichts mehr anhaben. Natürlich sind wir Menschen. Und natürlich hat Tod und Beerdigung und ein Grab irgendwie etwas Trauriges, das uns ja auch irgendwo nahe geht. Aber ich denke, wir dürfen wissen, dass wir davon keine Angst mehr haben sollen oder brauchen. In Kolosser 2 heißt es, durch den Glauben seid ihr auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. Wir werden ewig leben, wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen. Und dafür brauchen wir keine $120.000 bezahlen. Völlig gratis, ohne Gegenleistung, schenkt er uns ewiges Leben. Der dritte Punkt. Durch die Auferstehung hat Glaube Inhalt. Glaube besitzt Inhalt. Ohne Auferstehung, schreibt Paulus, ist der Glaube inhaltslos. Natürlich gibt es viele Menschen, die glauben, aber sie glauben nicht an den auferstandenen Herrn, sondern an irgendeine Einbildung, an einen vorbildlichen Menschen, an irgendetwas Inspirierendes. Diese verrückten Ideen treiben sogar hochbekannte Theologen dazu, dass sie sagen, lasst uns mal Hänsel und Gretel tiefenpsychologisch auslegen. Diese Geschichte ist dann genauso inspirierend wie die Bibel. Es tut mir leid für solche Menschen, die solch einen Hohn und Spott mit Gottes Wort treiben. Ich denke, wir wissen das besser. Weil ansonsten wäre Jesus nicht besser als Elvis Presley. Ihr kennt diesen Spruch, Elvis lebt. Natürlich ist das schön, wenn Menschen irgendwo in unseren Gedanken weiterleben. Aber ich denke, die Auferstehung, um die es hier geht, die ist viel, viel mehr. Wenn das der Inhalt unseres Glaubens sein sollte, dann lasst uns das über Bord schmeißen. Dann wäre der Glaube wirklich inhaltslos. Aber ich bin Gott dankbar, dass das nicht so ist. Wir brauchen nicht irgendeine Idee, eine Vision, ein Hirngespinst, sondern unser Glaube, der gründet auf einer realen Person, die zwar gestorben ist, aber die wieder auferstanden ist, die nicht nur in unseren Köpfen lebt, sondern die leiblich bezeugt durch viele Menschen, denen er begegnet ist, auferstanden ist. Bezeugt durch sein Wort und bezeugt durch seine verändernde Kraft, die in unseren Herzen wirkt. Und der vierte Punkt, durch die Auferstehung erhält unser Leben Hoffnung und eine unbeschreibliche Kraft. In Philipper 3 heißt es, ich möchte dich erkennen die Kraft seiner Auferstehung. Die Kraft seiner Auferstehung. Wir lernen, dass die Bibel nicht ein Buch ist mit Gesetzen und Vorschriften, sondern dass es in der Bibel um eine Person geht, Jesus Christus. Wenn er unser Herr, unser Freund, unser Begleiter ist, dann kommen wir automatisch in diesen Genuss seiner Kraft, die Kraft seiner Auferstehung. In Römer 1, Vers 16 heißt es, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Sie ist spürbar. Und sie verändert unser Leben, wenn wir uns darauf einlassen. Und in Galater 2, Vers 20 heißt es, Christus lebt in mir. Im Brief an die Epheser, da schreibt Paulus, Jesus lebt in alle Ewigkeit. Er herrscht souverän über das gesamte Universum. Er schenkt uns seine Kraft im Alltag. Er vergibt uns täglich. Er vertritt uns bei Gott als unser Anwalt. Er liebt uns und sorgt für uns. Er bereitet uns ein neues, herrliches Zuhause zu. Er wird wiederkommen und uns zu sich holen. Wir werden in alle Ewigkeit mit ihm herrschen. Eine wunderbare Hoffnung. Eine Hoffnung, die wir haben dürfen, weil er auferstanden ist. Es ist nicht nur eine Kraft, die Tote lebendig macht. Auferstehungskraft, das ist auch eine Kraft, die uns hilft, in unserer Umgebung ein Zeugnis zu sein. In der Familie, am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, dort, wo wir stehen. Stell dir mal vor, was passieren könnte, wenn vielleicht nach jahrelanger Kälte in einer Beziehung auf einmal Liebe um sich greift. So stark, dass kein Hass, keine Wurzel mehr schlagen kann. Wenn so etwas passiert, wenn immer so etwas passiert, dann ist es diese wunderbare Auferstehungskraft. Das, was Gott uns schenkt. Das, was er in unser Herz hinein versenken will. Diese wunderbare Kraft und Hoffnung. Es gibt zwei Dinge, die mich immer wieder beeindrucken, wenn ich über Ostern, über die Auferstehung nachdenke. Das eine ist ein Mann, der eigentlich mit diesem ganzen Ostergeschehen recht wenig zu tun hatte. Er war damals stationiert in Galiläa, ein römischer Hauptmann. Er hatte seine Soldaten, tat dort seinen Dienst für den Kaiser. Und sicherlich war es auch für ihn wieder lästig, dort wieder diese Verurteilten nach Golgatha zu führen. Aber ich denke, es war ein Mann, der mit offenen Augen im Leben stand. Er hat dort alles gesehen, was geschah am Kreuz von Golgatha. Und in der Bibel lesen wir, dass dieser römische Hauptmann vor diesem Kreuz stand und für mich ein wunderbares Zeugnis gab in diese sehr traurige Situation. Er bekannte und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und das wünsche ich mir für mich, für uns, dass wir das immer wieder neu mitnehmen. Der da gekreuzigt wurde, das war Gottes Sohn. Er starb für mich, für meine Schuld. Und eine zweite Begebenheit, die handelt von Jüngern, die waren auf dem Weg. Und Ihnen ging sicherlich ähnlich wie damals den Frauen, die zum Grabe gehen. Sie waren traurig von dem, was dort geschah. Und sie waren auf dem Weg nach Emmaus. Und dann kam jemand und der begleitete sie auf unserem Weg. Und ich finde das so schön, was sie sagen, als sie dann erkennen, dass es der Herr ist und sie wieder zurückgehen nach Jerusalem zu den anderen. Dann, wenn du mal kurz noch einmal Klick machst, es war einmal Klick zu viel, ist egal. Nur einmal, genau. Denn als sie zurückkamen und über das Erlebte nachdachten, das, was sie erlebt haben an diesem Morgen, auf diesem Weg, dann wünsche ich mir, dass wir das auch immer wieder neu erleben. Sie sagen nämlich, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete. Ist das nicht schön, wenn jemand sagen kann, wenn er dem Herrn Jesus begegnet, wenn er Gemeinschaft mit ihm hat, dass er dieses bekennt und sagt, brannte nicht unser Herz? Hat es nicht unser Herz froh gemacht, als wir ihn getroffen haben, als wir gestaunt haben, wie er uns sein Wort erklärt hat, das, was Gottes Plan mit ihm und mit unserem Leben war? Und das wünsche ich mir für diesen Ostersonntag, aber auch für einfach die Zeit, die vor uns liegt, dass wir das mitnehmen, dass unser Herz brennt für ihn, für sein Wort, dass wir diese Freude mitnehmen, diese Auferstehungsbotschaft mit hinein in unser Leben. Amen.